Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Ich habe mir vor kurzem eine Wärmflasche gemacht und es ist ja ein angenehmes Gefühl, so eine Wärmflasche.
Ja, wenn sie die richtige Wärme hat, 80 Grad sage ich.
80 Grad? Ja. Ich habe da, mir egal, Hauptsache irgendwas wärmt mich, irgendwas ist schön, es tut gut, es macht objektiv gesund. Und dann dachte ich mir, wie geil wäre es, wenn diese Wärmflasche, die hat ja auch eine tolle Konsistenz, also das ist so dieses wubbelige, wasserige, aber es ist auch weich und kuschelig und warm. Und ich dachte, boah, es wäre mega geil, wenn man darauf einfach schlafen könnte. Wenn es so eine Wärmflasche gäbe, die so groß ist wie ein Bett.
Gibt's doch.
Gibt's. Ist ein Wasserbett.
Ja, aber das ist nicht warm, oder? Kann man das warm machen?
Das kann man auch warm machen.
Kann man warm machen?
Ja. Aber das wiegt halt 2000 Kilogramm, weil du so viel Wasser brauchst.
Ja, das würde nicht funktionieren in deiner Altbauwohnung.
Das würde nicht funktionieren. Aber also ich habe eine Sache erfunden, die es schon gibt. Und mir ist es in letzter Zeit öfter passiert. Ich dachte, ich bin im Moment in einer großen Reis- und so Wraps-Essen-Phase. Mhm. Und ich dachte, boah, mega geil, wenn man so ein Wrap aus Reis machen könnte. Gibt's, heißt Sommerrolle.
Ja.
Das ist einfach eine Sommerrolle. Dann habe ich noch, ich esse viel Reis, wie gesagt, und ich habe so ein japanisches Curry gemacht, auf dem so ein Chicken Katsu ist. Also so ein, ich habe einen veganen Schnitzel genommen.
Okay.
Und das lag dann da drauf und ich dachte mir, boah, so japanisches Curry und so ein deutsches Schnitzel. Deutschland und Japan sollten öfter miteinander zusammenarbeiten. Und ich habe in der letzten Zeit also das Wasserbett nochmal neu erfunden, die Sommerrolle neu erfunden und die Achsenmächte neu erfunden. Und das sind einfach keine guten Erfindungen, die in letzter Zeit aus meinem Kopf gekommen sind.
Nein.
Bei denen ich teilweise bei Wasserbett und Sommerrolle sehr froh bin, dass es die schon gibt. Bei den Achsenmächten tendenziell eher nein. Und Elon Musk denkt die ganze Zeit so. Der erfindet ja die ganze Zeit Dinge, die es schon gibt. Also so sein fucking Hyperloop ist, es gibt da eine bessere Lösung, die es schon gibt. Ein Zug. Die ganzen Sachen, die er erfindet, die gibt es einfach schon. Und niemand sagt Elon Musk, hey, deine coole Kombination aus einer Wärmflasche und einem Bett gibt es schon. Wenn Elon Musk darauf kommen würde, würde aufstehen und sofort irgendwie ein dummes Startup gründen, mit 600 Milliarden Euro finanziert und würde dann einfach nochmal das Wasserbett erfinden. Und deshalb bin ich froh, dass ich noch keinen Gottkomplex habe.
Ich dachte, du sagst, du bist deswegen froh, dass du mich hast und den Podcast, weil ich dich hier dafür sorge, dass du am Boden bleibst.
Ja, du im Prinzip.
Ich hol dich immer wieder runter.
Du bist der einzige Grund, warum ich noch nicht Elon Musk geworden bin. Vielen Dank dafür.
Ja, ich würde schon sagen, dass es so ist. Ich sag einfach, dass es so ist. Mhm. Punkt.
Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
Hallo und herzlich willkommen.
Sowohl als auch.
Zu Hotz und Humsi. Wir sind heute zwei fleißige Mäuse. Wir haben schon gerade anderthalb Stunden Meeting zusammen gehabt. Ich sage jetzt einfach, dass es Meeting ist. Irgendwie war es kein Meeting.
Doch, natürlich war es ein Meeting.
Findest du, es war so ein richtiges Meeting?
Ja, natürlich ist das ein Meeting.
Okay. Auch wenn man auch private Sachen.
Was ist ein richtiges Meeting?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ein richtiges Meeting so eine Situation ist, wo man auch Matcha trinkt dabei.
Ich glaube, ich bin auf deiner Seite, wenn du
und
so sagst.
Und wir haben auch geschnackt.
Ich bin komplett auf deiner Seite, wenn du so sagst. Allerdings muss ich dann sagen, dass ich seit 6 Jahren kein Meeting mehr hatte. Wenn das die Definition von Meeting ist, hatte ich seit... Und wirklich der komplette Prenzlauer Berg ist gerade in Scherben. Weil die hatten einfach noch nie ein Meeting, noch nie geschafft. Und deshalb schließe ich mich deiner Definition komplett und vollumfänglich an. Weil es ist, man kann über moderne Arbeitswelten sehr viel, sehr Schlechtes sagen, aber so diese komische, man sitzt rum und trinkt Kaffee und verdient dabei irgendwie Geldsache, das ist ganz gut für die das machen können, aber, und das ist ein richtiger Impuls von dir gewesen, man sollte das nicht zu sehr als Arbeit stilisieren. Ich finde, man kann einfach sagen, jopp, ich habe heute wieder 3 Tassen Kaffee getrunken. Und,
Sebastian und ich haben voll Matcha zusammen getrunken.
Und weißt du, was war Arbeit? Fuck it. Ja. Und dann kann man mit einem erfüllten, warmen Gefühl nach Hause in sein Wasserbett gehen.
Ich finde jetzt doch, dass wir ein Meeting hatten.
Ja klar, war es ein Meeting.
Doch, wir hatten ein Meeting.
Man muss auch mal sich selbst eingestehen, dass manche Teile der Jobs, die wir haben, nicht besonders anstrengend sind.
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß, das ist ja immer dein Take, um demütig zu sein.
Manche Teile sind nicht so anstrengend.
Das stimmt. Ich finde das, ja.
Also sorry, ich komme gerade von einer dreitägigen Reise nach Wien und es war offiziell Arbeit. Und das Anstrengendste, was ich während dieser 3 Tage gemacht habe, ist, dass ich mir die Minibar ein bisschen ausgenommen habe in diesem Hotelzimmer und 2 köstliche Duschbiere getrunken habe.
Ja, ich komme von einer 3-tägigen Reise in Richtung München und noch weiter raus, die mega spannend war und mega viel Spaß gemacht hat.
Also richtig
aber wo man
in Richtung
halt,
Alpen so?
Ja, richtig in Richtung Alpen. Also ich war wirklich an der Grenze zu Österreich. Mhm. Eigentlich finde ich, zählt es nicht mehr als München. Es war für mich fast Österreich. Und bist du jetzt sauer?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde, man darf nicht so sehr zwischen Bayern und Österreich unterscheiden. Das ist schon dasselbe, das ist so dasselbe
ja,
Land.
Ja, okay, dann war ich halt in, was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, dass ich in Bayern oder in Österreich war? Also jetzt sag,
ich würde sagen, du warst im bayerischen Sprachraum.
Okay, ich war im bayerischen Sprachraum. Ja. Und das hat mega Spaß gemacht. Ich habe richtig coole Sachen erlebt. Ich war an einer...
Hat es bei dir auch ständig geregnet? Ganz kurze Wetterfrage mal.
Nein, es hat
mal.
Nicht geregnet, es hat genieselt. Ich hatte
Zeit
aber geglättete Haare und wir haben gedreht. Und das war ein Problem im Nieselregen, weil ich ja trotzdem drehen musste. Wir waren an einem Internat, wo wir gedreht haben, was sehr viel also Spaß gemacht hat und interessant war. Und trotzdem haben wir von ganz früh morgens bis mitternachts gearbeitet. Und das macht Spaß, ist aber trotzdem Arbeit und lange und anstrengend. Deswegen, das ist immer so dieses Problem, wenn man sein Hobby oder eine Leidenschaft oder auch etwas eher Kreativeres zu seinem Job macht. Natürlich macht es oft Spaß, aber es nimmt auch sehr viel Raum ein und du machst halt in anderen Dingen Abstriche, zum Beispiel wenn du Freelancerin bist. Du hast halt, hast halt nicht die Möglichkeit zu planen wie andere.
Ich wollte auch nicht deinen Job kleinreden.
Sondern deinen.
Sondern meinen.
Ach so,
ich finde, du machst ja tatsächlich einen
aber
Job.
Ich mache trotzdem auch Sachen, die Spaß machen.
Ja, aber
und
du machst
nicht halt, alles, was ich mache, ist ja auch nicht Journalismus.
Aber du machst schon Journalismus und du machst anstrengende Drehreisen und ich fahre nach Wien, rede 20 Minuten mit 2 alten Männern über irgendwas und fahre dann wieder heim und das ist mein Job. Und dabei schreibe ich Tweets und spiele sau viel 2048. Kennst du dieses Spiel noch?
Nein.
Das ist so dieses Spiel, wo du so 2er aufeinander schieben musst, dann werden es 4 und dann muss man 4er aufeinander schieben. Also so.
Okay, ich bin verwirrt. Oh, ich habe die Woche, Sebastian, ich habe die Woche.
Das ist ein fantastisches Spiel und ich bin sehr gut darin.
Wir hatten nämlich unser Meeting wegen unserer Tour und ich habe dafür alte Sachen rausgekramt und ich habe mein altes Ferientagebuch gefunden, wo ich 12 war. Das ist das Jahr gewesen, bevor ich, also die Sommerferien, das habe ich über eine Sommerferienzeit geschrieben, jeden Tag eine Seite in einem bunten Filz, mit einem bunten Filzstift.
Ja.
Das ist jeden Tag auch eine andere Farbe.
Find
das habe ich selber gebastelt, vorne mit so Glitzerstiften draufgeschrieben, mein Ferientagebuch. Und das war das Jahr, bevor ich aufs Gymnasium gekommen bin. Also 6. Klasse. Und ich habe eine Seite gefunden, wo ich geschrieben habe, heute habe ich Computer, in Klammern Sims, gespielt. Die Sims Hokus Pokus ist echt ein tolles Spiel. 3 Ausrufezeichen. Und darunter habe ich noch geschrieben, dass ich hoffe, dass ich bald Post bekomme, in Klammern von Clara. Das war damals meine beste Freundin. Ich habe gehofft, dass sie mir eine Karte schickt aus dem Urlaub.
Ich finde, das ist die Zukunft des Gaming-Journalismus. Ist auf jeden Fall hiermit fest. Das hätten die Rocket Beans sein können. Wenn die nur sowas gemacht hätten, würden wir in der besseren Welt leben.
Aber wie lieb sind so, ist es so witzig, wenn, hast du so Tagebücher von früher?
Klar.
Ich finde das halt so krass, sich das durchzulesen, weil man kann sich ja nicht mehr erinnern, wie man damals gedacht hat.
Mhm.
Und dann liest du dir das durch und bist wieder genau in deinem Kinderkopf.
Findest du, ich weiß genau, wie ich mit 13 gedacht habe.
Irgendwie ja und irgendwie nicht. Also ich
hatte, glaube ich, schon damals den Elon Musk Brain, weil ich dachte dann so, ich weiß, dass mit 10 hatte ich, glaube ich, den Gedanken, dass ich nur deshalb nicht so gut im Fußball bin, weil ich zu was anderem bestimmt bin. Und das ist ein weirder Gedanke für 10-Jährige.
Super sympathisch.
Ja, mega, mega nett. Ich war einfach, wie gesagt, einfach ein Elon Musk Brain. Schade.
Ja, hattest du wirklich.
Gut, dass ich den ein bisschen verloren habe, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das ist wirklich gut.
Aber es ist sau lieb. Sorry, das ist gut und süß.
Ja, und ich habe halt jeden Tag da reingeschrieben, wie lange ich heute Sims gespielt habe und dass ich sogar bis tief in die Nacht Sims spielen durfte. Es waren Sommerferien.
Ja.
Und ich habe in dem Sommer anscheinend sehr, sehr viel zu Hause mitgeholfen und mich um meine Schwestern gekümmert und aufgeräumt und so. Und ich habe das dann alles so aufgelistet, was ich gemacht habe.
Mhm.
Und ich glaube, es war wahrscheinlich die Zeit, wo meine Eltern gesagt haben, so, du bist jetzt groß, du musst jetzt zu Hause ein bisschen mehr mithelfen, du hast 2 Schwestern, ja. Wir arbeiten und so, du musst uns jetzt supporten. Also so den Vibe gibt mir auf jeden Fall dieses Ferientagebuch und ich glaube, ich war richtig stolz, wie viel ich geholfen habe.
Ja,
weil ich liste einfach so richtig trocken meinen Alltag auf. Ich habe den Geschirrspüler gemacht, dann habe ich Schwester 1 in den Kindergarten gebracht, dann habe ich Schwester 2 vom Hort abgeholt und ich war so richtig so, wie so eine alleinerziehende Mutter klingt dieses Ferientagebuch. Ich glaube, ich fand es halt geil, dass ich so, ich war schaffe.
Du warst schaffe. Ich verstehe wirklich, und das ist jetzt nicht ironisch gemeint oder sonst irgendwas, ich verstehe wirklich nicht, wie alleinerziehende Eltern funktionieren, also wie das in den Tag passt. Ich
ja,
finde,
das ist Wahnsinn.
Also so ein Vollzeitjob ist ja schon krank anstrengend.
Mhm.
Und dann muss, also ich bin manchmal so, boah, jetzt muss ich noch Wäsche waschen und dann muss ich meine Wohnung putzen und vielleicht mache ich dann noch Sport und dann bleiben mir ja nur noch ein paar Stunden am Tag, die ich mich so um mich kümmern kann.
Ja.
Und ich habe schon den einfachsten Job der Welt. Mhm. Und diese absurd, das wird immer so in dieses Wort alleinerziehend so reingepackt, diese Annahme, dass man sich, um die Kinder, um einen Job, um einen Haushalt, alles kümmert und dass das alles funktioniert. Und das finde ich so
und das funktioniert alleine krank schon
beeindruckend.
So oft. Hast du das aber nicht auch mega oft, dass man so abends dann auf der Couch sitzt und man hat gearbeitet und hat zwischendrin Essen für sich gemacht und dann hat man sich abends vielleicht sogar noch was gekocht und irgendwie nichts bestellt oder irgendeine Scheiße gegessen oder so. Und dann denkt man so, okay, jetzt ist 21 Uhr und morgen muss ich früh raus und wenn ich genug ausgeschlafen sein will, muss ich eigentlich schon in einer Stunde Richtung Bad und Zähneputzen gehen. Und dass man so den ganzen Tag so wie bei Sims in To-Dos sieht und sich so denkt, das kann es doch jetzt nicht sein. Das kann doch nicht das Leben sein.
Es
dass
ist
ich
aber
eine
das Leben.
To-Do nach der anderen abarbeite, jetzt bin ich fertig mit all meinen To-Dos und dann bin ich auch ein bisschen sauer, dass Essen To-Do ist. Also dass ich mich so um Essen kümmern muss, weil ich denke, dann bin ich das kleine Kind von früher, ich will doch jetzt fucking Sims spielen. Ich habe doch jetzt gearbeitet heute.
Und jeder Arbeitsschritt, dieses Kochen, dieses Essen, das erzeugt andere Arbeit. Und wenn ich Sport mache, dann erzeugt es die Arbeit, ich muss diesen wachsenden Klamottenberg irgendwann mal abarbeiten. Ja. Und wenn ich die Arbeit Klamotten in die Waschmaschine werfen gemacht habe, dann erzeugt das die Arbeit, dass ich das in ein paar Stunden wieder rausholen muss, weil es mir sonst wegschimmelt. Und es hört nie auf. Nie hört irgendwas auf.
Es geht immer weiter.
Es geht immer weiter.
Mein Lieblingstag im Monat ist dieser eine, wo der Wäschekorb so richtig leer gewaschen ist.
Ja.
Und ich hasse es, am nächsten Tag die ersten Klamotten da reinzuwerfen. Ja. Weil dieser Wäschekorb, der gibt mir so das Gefühl, es gibt mal ein To-Do, was gerade nicht existiert.
Ja.
Und ich habe das Gefühl,
so was abgeschlossen ist.
Ja, man ist wie in so einem Hamsterrad.
Ja.
Jeden Tag gibt es neue Aufgaben.
Und das Schrecklichste finde ich, wenn so Menschen das so ganz in sich aufgenommen haben, dass das halt für immer so ist. Und jeden, der sich dann darüber beschwert, sollte das als Reel hochgeladen werden.
Es werden uns ganz viele Eltern jetzt schreiben und sagen, wir wissen ja gar nicht, wie anstrengend das mit Kindern ist. Was ja auch stimmt.
Ja, wir wissen
es
nicht.
Aber es kann ja trotzdem auch so anstrengend sein.
Und wenn man dann diese bloße Feststellung von so, warum ist Leben nur ein Abarbeiten von To-Dos und nie mal
einfach leben.
Irgendwas leben.
Und dazu kommt,
diese bloße Feststellung dessen ist ja dann schon so provokant und so, ja, was hast du gedacht, dass du das Leben irgendwie, das ist kein Wunschkonzert. So, warum denn nicht? Was sollte denn das Leben sein, wenn kein Wunschkonzert?
Also wenn ich dich zitieren darf, danke Karl Marx, du hast gerade dieses System verstanden, in dem wir leben.
Ich finde es so furchtbar, und dass man sich nicht mal mehr darüber beschweren darf, weil das dann faul ist. So, wir sind nicht faul.
Nee, das hat ja nicht, nee, genau, sondern es hat ja eher mit dieser Erkenntnis zu tun, ich finde, die hat man immer so krass, also ich habe das immer so doll, wenn ich im Urlaub bin, weil man dann mal so richtig rauskommt und erstmal merkt, in was für einem Konstrukt man eigentlich ist und man merkt, wie schön es eigentlich gerade ist, dass einem niemand auf den Sack geht und gleichzeitig ist es auch eine ganz schlimme Erkenntnis, weil man weiß, dass man das nur im Urlaub haben kann und ja jetzt erstmal nicht in Aussicht ist, dass das wieder passiert und das finde ich immer so, das ist so immer diese kleine Melancholie, die im Urlaub so mitschwingt.
Ich hatte jetzt am Dienstag und am Montag teilweise so richtig frei. Also so, konnte durch Wien laufen. Und mein Gehirn kommt aus diesem Pflichterfüllungsmodus nicht raus. Mhm. Also gut, ich habe dann noch so, ich bin natürlich an meinem Handy, wir hatten auch ein Meeting ohne Matcha Latte am Montag. Aber ich bin dann trotzdem so, okay, ich habe jetzt Freizeit, zeitlich begrenzt, das heißt, ich muss so viel wie möglich rausholen. Ich muss dieses Museum sehen, dieses Museum, dieses Gebäude, dieses Gebäude. Und wenn ich am Abend unter 25.000 Kilometer und unter 25.000 Schritte gegangen bin, dann ist ein scheiß Urlaubstag.
Ich habe mich letztens mit einer Freundin getroffen am Wochenende und war so, ich bin irgendwie so unzufrieden mit diesem Wochenende, weil, und dann habe ich so aufgelistet, was ich alles noch machen muss, und dann meinte ich so, und eigentlich muss ich mich ja auch noch entspannen.
Ja.
Und dann hat sie mich so dafür ausgedacht, dass es so eine To-Do war, aber weil ich denke so, ich habe das wirklich jedes Wochenende, dass ich denke, ich muss es jetzt einmal schaffen, mich zu entspannen, aber ich will ja auch noch ganz viele andere Sachen schaffen, und das ist so falsch, dass man das so im Kopf als To-Do hat, und ich fühle es so sehr, wenn man dann mal frei hat und wirklich denkt so, und jetzt muss ich ja das Leben richtig genießen. Jetzt muss ich ja durch Wien laufen und da muss ich ja auch was, vielleicht noch im Podcast was Neues gelernt haben, noch was Neues hören, und aber was
sowieso,
für mich privat, aber auch
Zeit.
Was für die Arbeit vielleicht auch noch hilft. Und also, dass man so einfach so die ganze Zeit durch den Alltag geht. Und es ist wirklich ein Leben voller To-Dos.
Ja.
Aber vielleicht sehen das ja auch andere nicht so doll. So, vielleicht, jeder Mensch denkt ja anders.
Nein.
Also, ja, aber gehst du auch so komplett durch deinen Alltag und siehst alles als To-Do? Ja. Weil ich habe wirklich eine durchgehende To-Do-Liste im Kopf. Ich glaube nicht, dass das bei allen so ist.
Und ich glaube,
jedes Gehirn funktioniert da schon so ein bisschen anders.
Ich hab eine komplette To-Do-Liste im Kopf, aber ich bin auch an schlechten Tagen kann ich die auch nicht richtig abarbeiten, was komplett fair ist. Aber dann nimmt sich mein Körper so automatisch die Auszeit, die er haben möchte. Und dann hänge ich zum Beispiel, wenn ich vom Sport heimkomme, gehe ich nicht direkt unter die Dusche, sondern hänge dann so in verschwitzten Sportklamotten auf einem auf so einem Esstischstuhl rum, weil ich möchte natürlich nicht so verschwitzt nicht aufs Sofa gehen. Und dann sitze ich da so unbequem 45 Minuten rum.
Oh, du hast einen Glitch.
Und bin dann so und schaue dann auf mein Handy oder lese irgendwie das Uninteressanteste auf der Welt. Das ist so wirklich.
Du bist wirklich wie bei Sims, wenn der stinkt und duschen muss und deswegen unglücklich ist und ich sag dem, geh duschen, aber er ist müde und sitzt auf dem Sofa und macht das einfach nicht. Ja, so bist du dann.
Genau, und es ist so, diese Pause ist ja eigentlich was Schönes. So, ich nehme mir gerade eine Dreiviertelstunde Zeit, irgendwas zu machen. Fange an, irgendein Buch zu lesen, was auch immer. Lese irgendeinen Wikipedia-Artikel, höre irgendeinen Podcast zu Ende. Das ist eigentlich gut, aber dadurch, dass so das nächste To-Do wie in so einer Spotify-Warteschlange ist, fühlt sich das nicht gut an.
Ja.
Und das möchte ich gerne verändern und optimieren. Aber vielleicht muss ich es auch einfach nicht optimieren, sondern manchmal kann man auch einfach rumsitzen.
Ja, für mehr rumsitzen. Ich habe zwei Follow-ups mitgebracht.
Sitzen ist das neue Rauchen.
Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein kluger Gedanke
ist. Stimmt, sitzen ist das neue Rauchen.
Okay,
das sagen so Rückengesundheitsleute immer. Dass man nicht sitzt, dass man sitzt, ist ganz schlecht.
Sebastian, du redest
und das,
Quatsch.
Nein, es stimmt wirklich. Das sagen ganz viele, dass wir zu viel sitzen und deshalb gibt es so diese komischen Schreibtische.
Aber das heißt ja nicht, dass wir mehr sitzen sollen.
Nein, das war doch gerade der Widerspruch dazu.
Ich verstehe gar nichts mehr.
Ich habe gesagt, du hast gesagt, mehr rumsitzen und ich habe gesagt, nee, sitzen ist das neue Rauchen.
Ach so.
Ja, und deshalb muss man sich dann so einen 6.000 Euro höhenverstellbaren Schreibtisch kaufen.
Mit so einem Pad, wo man läuft währenddessen.
Ja, genau.
Mit so einem Walking-Pad.
Ich glaube nicht, dass da.
Laufband.
Ich glaube, es war noch nie jemand glücklich auf so einem Schreibtischlaufband an einem höhenverstellbaren Schreibtisch.
Aber das meinte ich doch letztens mit den Mental Health Gadgets. Was ist denn los? Wir sitzen zu Hause vor unserer Tageslichtlampe und während wir diese Tageslichtlampe benutzen, stellen wir unseren Tisch ein, dass er nach oben fährt und wir währenddessen unser Laufband anstellen, damit wir uns bewegen. Ja, aber wir können nicht raus, weil es grau ist und weil wir arbeiten müssen, weil wir unsere To-Dos haben. Und dann legen wir uns abends mit unserer Gewichtsdecke ins Bett. Also es gibt so, das ist so komisch, dass es so lauter so Gadgets gibt, die so eigentlich so eine Lebensqualität ersetzen sollen, die wir nicht schaffen.
Ja, so ein Primitivismus, der sich dann bei mir einstellt. Ja, wir müssen zurück in die Höhlen.
So statt Urlaub und mal richtig erholen, eine Decke gegen Anxiety und eine Tageslichtlampe wegen zu wenig Vitamin D und ein Laufband, weil wir uns nicht bewegen. Das ist so
und
ganz
dann noch so,
traurig.
In der Zeit, in der ich in Bielefeld gewohnt habe und gedachte, ich hätte so ein Gasleck, aber es war einfach, weil ich die ganze Zeit so müde war. Es war einfach eine Depression. Da habe ich auch die ganze Zeit so versucht, diese Müdigkeit mit so Nahrungsergänzungsmitteln loszubekommen. Bin dann immer in den DM gegangen oder so und habe dann so ganz viel so Doppelherz Vitamin B-Tabletten oder so gekauft, weil ich dachte, es liegt daran, aber es war einfach nur Depression.
Wenn es geholfen hätte, hättest du vielleicht was Neues, dann hättest du wirklich was Neues rausfinden können.
Das wäre mega geil gewesen. Und ich habe immer dann so, man hat ja dann immer so einen Placebo-Effekt für so ein paar Tage,
klar,
und irgendwas
natürlich.
Dann so, boah, ich fühle mich so viel besser, seitdem ich Vitamin D12 nehme.
Ja.
Und dann denkt man sich, ja, vielleicht ist es zu wenig. Und dann, naja, egal.
Ja.
Welche Follow-ups
also, ich habe zwei Follow-ups.
Werbung.
Es ist wieder Zeit für unseren Lieblingswaschbär.
Es ist wieder Zeit für den einzigen Waschbären, den ich persönlich kenne.
Simon. Unser guter Freund Simon. Ich freue mich immer, wenn ich Poster von dem sehe in der Stadt.
Ich freue mich.
Dann denke ich mir, das ist doch unser Simon.
Weil er auch einer der Waschbären ist, wo man wirklich sagen kann, der wäscht sich tatsächlich. Waschbären haben ja ihren Namen meistens daher, dass sie andere Dinge waschen. Er wäscht sich tatsächlich, weil er ein gut erzogener Waschbär ist, würde ich sagen.
Ja, es ist ein fleißiger, gut erzogener Waschbär und auch noch einer, der hilft auch anderen. Der denkt nicht nur an sich selbst zu säubern.
Ist ja ein Problem vieler Waschbären, dass sie egoistisch sind. Bei Simon nicht.
Bei Simon nicht, weil der macht uns allen das Leben ein bisschen leichter. Weil das leichteste Leben, was man haben kann, ist mit einem guten Mobilfunkvertrag.
So ist es. Und Simon bzw. Sim on Mobile bieten den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Sim on Mobile abschließt, bekommt nämlich zunächst einmal 100, und ich lüge nicht, 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Wo kriegt man heutzutage noch Dinge geschenkt? Nirgends. Im Leben kriegst du nichts geschenkt, außer 100 Gigabyte Datenvolumen von SIM on Mobile für die ersten 12 Monate.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 € im Monat. Aber das Tolle ist, man kann auch monatlich wechseln. Also wenn man jetzt merkt, man braucht mehr oder man braucht weniger Datenvolumen, dann passt man das einfach an.
Und wer jetzt denkt, wow, das ist schon ganz schön viel tolle Sachen für einen einzigen Mobilfunkvertrag, gibt es da noch weitere Vorteile? Dem kann ich sagen, ja, es gibt noch mehr Vorteile. Man kann monatlich kündigen. Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G. Nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4G. 5G. Allnet Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei.
Und jetzt das Beste.
Für alle, die das immer noch nicht überzeugt hat, gibt es bis zum 13.05. mit dem Code HOHO2 Großbuchstaben, also großes H, großes O, 2, für 12 Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Den Code könnt ihr ganz einfach auf der Website oder in der App einlösen. Alle Infos gibt es wie immer natürlich in den Shownotes und auf simon.link/hotshumsi.
Werbung Ende.
Follow up!
Wir haben vor 2 Wochen in der Folge über ein Haus geredet, an dem ich vorbeigelaufen bin, in der Nähe vom Görlitzer Park, wo 2 politische Transparente hingen. Und ich fand diese Vorstellung so lustig, wie da lauter Altlinke in diesem Haus leben und das vielleicht ein altes besetztes Haus ist oder whatever, woraus jetzt ein Verein entstanden ist. Und wie die sich darüber streiten, was auf diese Transparente geschrieben wird. Und mir hat eine Person geschrieben, die in genau so einem Haus in Berlin wohnt. Mhm. Und ich darf das erzählen. Und ich fand das so, dafür liebe ich wirklich unseren Podcast, weil man sich so random Fragen stellt. Und es gibt immer eine Person, die dann in so einem Haus lebt und einem erzählen kann, wie das abläuft. Und zwar in dem Haus, in dem sie lebt, das wurde in den 80er Jahren besetzt und in den 90er Jahren dann an eine Stiftung übergeben und die sind Teil eines Vereins, der so wie eine Plattform für Hausprojekte das Erbpachtrecht hat. Das heißt, die verwalten dieses Haus als Gruppe. Und da sind, die machen alles selber. Also die machen die Dachsanierung selber, die Fenster, neue Heizung und so weiter. Es sind mehrere Erwachsene, ein paar Kinder, verschiedene Jobs, verschiedene Länder, woher die kommen, also alle Altersklassen, alle Jobs und verstehen sich als eine linke, nicht dogmatische Gruppe mit so gemeinsamen linken Überzeugungen, Antirassismus, Antikapitalismus, Antiimperialismus und keine politische Gruppe. Und die haben dann regelmäßig so Treffen, wo die sich treffen und dann auch Dinge besprechen, wie zum Beispiel, was auf diese Transparente kommt und das wird dann einfach abgestimmt. Und es gibt, soweit ich das verstanden habe, auch ein Vetorecht, aber es wird einfach so ganz lieb so ausdiskutiert und dann wird abgestimmt.
Das freut mich irgendwie, das finde ich süß.
Und das klingt nett, oder?
Das klingt einfach lieb und nett,
und
ja.
Das klingt auch netter, ehrlich gesagt, wie ich es mir vorurteilsmäßig vorgestellt habe, weil ich dachte, da werden sich die Köpfe eingeschlagen.
Ja gut, das schließt sich jetzt nicht zwingend aus.
Stimmt auch wieder.
Aber ich finde das lieb und nett und ich finde, das sollte so sein.
Ich muss auch
sagen... Ich glaube, ich werde auch mit meinem Nachbarn jetzt vielleicht sowas
gründen. Könnt ihr zusammen transparent
sein? Ich glaube, wir werden uns zum Beginn der Europameisterschaft wieder darauf einigen, dass er die größte italienische Flagge der Welt vom gemeinsamen Balkon hängt.
Okay. Geht es auch so über deinen Teil des Balkons rüber?
Aber es geht weit bis nach unten. Und aber ich glaube, so rein basisdemokratisch könnte ich da auch nichts dagegen tun, weil nebenan wohnen halt 4 Leute und ich bin alleine.
Ja, okay.
Ich glaube, das wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, ob das so eine Pro-Kopf-Sache ist mit dem Abstimmen oder ob
pro
so...
Pro Haushalt, meinst du, oder was?
Oder pro Haushalt oder ob das überhaupt haushaltsmäßig getrennt ist.
Ich
oder
sag
ob
pro
man,
Erwachsene.
Pro Erwachsene. Na, aber ab wann hat man
oder
dann
meinst
Stimmrecht?
Oder meinst du die Kinder? Stimmt, das würde ich dann auch bei so einer linken Gruppierung auch mal, ab wann darf man mitwählen?
Das ist wirklich eine interessante Frage, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn das diesen linken Kosmos verlässt, dass dann so eine Hausgemeinschaft zum Beispiel bei mir gemessen an der Anzahl der Quadratmeter der Wohnung abstimmen darf. Ja. Es gibt ja Leute, die so der Überzeugung sind, dass es etwas sehr Linkes wäre, wenn man Aktien besitzt. Also gerade so FDP-Jünger sagen dann immer, ja, wenn ihr an Unternehmen teilhaben wollt, wenn ihr es vergesellschaften wollt, dann kauft doch einfach Aktien, dann gehört euch das auch. Aber das ist so eine coole Vorstellung von Demokratie, dass man sich Stimmrechte kauft und je mehr man hat, desto mehr kann man abstimmen. Und so wird es wahrscheinlich dann in meinem Haus ablaufen.
Ja, ich glaube, so ist es da nicht. Ja. Die klingen zu nett.
Das finde ich gut.
Aber ja.
Ganz kurz, loser Zusammenhang, wirklich sehr, sehr loser Zusammenhang. Ich habe, bevor ich hierher gefahren bin, den Bildartikel über die Festnahme von Daniela Klette, Freundin des Podcasts, gelesen. Und die hat wurde festgenommen, die gesuchte RAF-Terroristin, die vor 2 Wochen, glaube ich, festgenommen worden ist. Und die wurde festgenommen und hat bei der Festnahme gesagt, ob sie noch mal kurz aufs Klo gehen könne. Und ist dann noch mal kurz aufs Klo gegangen und hat einem RAF-Komplizen, dem Garweg, hat sie geschrieben, dass sie geschnappt worden ist und hat dann die SIM-Karte das Klo runtergespült. Und das finde ich so funny, dass der Ich-muss-noch-mal-kurz-aufs-Klo-Trick geklappt hat.
Ja, also, warum haben also sie
grad,
das?
Also gerade, dass sie sich nicht an so Bettlaken aus dem Fenster abgeseilt hat.
Ja,
das ist so richtig Catch Me If You Can Vibes.
Ja, oder sie hätte da dann noch so eine kleine Geheimtür, wo sie da hinter der Toilette gibt, so eine Klappe und da krabbelt sie dann durch und dann ist sie leider verschwunden.
So ein Tunnel, der hinter so einem Plakat ist. So.
Ja, aber es macht einem leider auch ein bisschen Sorgen, wenn man denkt, dass die Leute, also die Polizei, die dann da vor Ort war, dass die sowas durchgehen lassen.
Ja, ich finde es.
Vor allem ja gerade bei so einer Person wie ihr, die schon so lange gesucht wird, wo die ja eigentlich, das ist ja auch sehr gerade, das ist ja auch ein politisches Interesse mittlerweile einfach geworden, dass man sagt, man will jetzt dieses RAF-Thema abhaken, man will die Leute jetzt fassen.
Die ist auch eine To-Do, die abgehakt hat.
Also es ist auch eine To-Do, die Politik da gerade abgehakt hat oder abhaken will, dass sie dann da so fahrlässig sind.
Ja, aber cool, dass man Polizisten einfach genauso austricksen kann wie so Lehrer bei einer Schulaufgabe. So, ja, ich muss leider dringend aufs Klo und dann googelt man.
Gespickt. Ich habe mir es auf meine Lieblingstaktik war, mein Bein voll zu schreiben. Also aufs Klo gehen und dann. Weil es kann keiner kontrollieren, ob was auf deinem Bein steht. Also wenn, dann wäre es wirklich also problematisch. Problematic.
Ich habe in dieser Folge schon über meinen jugendlichen Elon Musk Brain geredet. Ich habe nicht gespickt.
Achso, stimmt.
Ja, ich war da wirklich obrigkeitshörig und.
Achso, obrigkeitshörig.
Naja, okay. Also ich hatte nie so den krassen Impuls zu spicken. Also das nächste, das ich mal dem Spicken kam, war in der 6. Klasse, als ich mir auf mein, ich glaube, jetzt kommt eine kleine Sprachbarriere zwischen uns, ich sage jetzt das Wort Mäppchen.
Nee, das ist okay.
Okay. Ja. Kennst du auch einen Schlampermäppler? Also ein Schlampermäppchen?
Nein, kenn ich nicht, aber du kannst ja die Hofpause die Woche nicht. Ich habe Sebastian gesagt, hier Hofpause. Und da meint er so, was soll das sein?
Ja, Hofpause klingt, als ob man so wie Kate Middleton mal
aber
kurz aus dem Königshaus ausscheidet.
Jeder weiß doch, was damit gemeint ist mit einer Hofpause.
Nein, aber es kann ja sein, dass Hofpause die Mittagspause ist.
Nee, egal. Also was ist jetzt,
okay,
also du hast
da
nicht
hab ich habe auf mein Mäppchen habe ich mal geschrieben, wie man Qu'est-ce-que-c'est schreibt, weil ich nicht weiß, wie man wusste, wo man die Accents setzt und was jetzt ein eigenes Wort ist und was ein anderes Wort ist. Für warum ist Qu'est-ce-que-c'est zu schreiben einfach krank anstrengend. Kein Wunder, dass sich England und Frankreich nicht so gut verstanden haben über Jahrhunderte, weil die einen schreiben einfach 3 Buchstaben und die anderen müssen dann noch so sonst was für Binde und Bindestriche und Apostrophen rein. Da bin ich auf Seiten Englands als erstes Mal in diesem Podcast. Kleine Premiere.
Okay, gut, Glückwunsch. Ja, nee, auf dem Bein hat sehr gut funktioniert. Damit bin ich gut durchgekommen.
Ja, ist eine gute Idee eigentlich.
Ich war nicht obrigkeitshörig, aber ich hatte schon auch Angst, gegen Regeln zu verstoßen. Aber das war eine Taktik, mit der ich mich auf der sicheren Seite gewähnt habe. Und es hat funktioniert. Aber das Problem ist, wenn du dir halt was aufs Bein schreibst und halt nur auf den Klo drauf gucken kannst, dann musst du dir das ja auch alles merken auf dem Weg zurück.
Ja.
Also, naja, egal. Wir sind immer noch im Follow-up drin.
Follow-up! Immer noch.
Also, ich habe ein zweites Follow-up. Und zwar haben wir in der letzten Folge, es tut mir leid, dass ich gerade so viele Follow-ups nachhole.
Nee, ist wichtig.
Ich lese eure Nachrichten und ich bekomme das mit. Aber es geht manchmal, du liest die nicht. Sebastian liest die nicht, aber es ist...
Weniger,
ich muss hier ein bisschen
leid.
Strenger auch mit mir sein, dass ich auch die Follow-ups mal einhalte. Auch ein bisschen Community-Management.
Ich antworte eher, lese Nachrichten eher, wenn sie so förmlich beginnen, weil ich dann denke, da kommen jetzt geile Anfrage.
Ich habe eine, die ging los mit Liebe Cyber. Und ich habe 2 solche Nachrichten bekommen, die in eine ähnliche Richtung gingen. Und deswegen wollte ich gerne darüber sprechen, weil ich glaube, dass es mehrere Leute beschäftigt hatte. Und zwar haben wir ja über den Anzeigenhauptmeister gesprochen. Und diese Nachricht ist ähnlich wie die andere. Fängt damit an, dass der Anzeigenhauptmeister, die Person, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, da gab es eine Spiegel-TV-Reportage über ihn, ein junger 18-jähriger Typ, der ganz viele Leute anzeigt den ganzen Tag, weil sie zum Beispiel falsch parken.
Mhm.
und dabei wirklich sehr penibel ist. Und diese Person schreibt, dass er ja offensichtlich Autist ist. Wenn man sich nur ein kleines bisschen damit auskennt, dann sollte man das ja erkennen können. Und genau, sie kritisiert die Doku auch zu Recht. Darüber hattest du ja auch gesprochen, darüber hatten wir gesprochen. Und dass es sich hier um ein Vorführen eines Menschen mit Behinderung handelt und dass es deswegen sie das problematisch fand, dass wir darüber so gesprochen haben oder dass ich mich darüber aufgeregt habe, dass er so penibel ist. Und darüber wollte ich gerne nochmal mit dir sprechen, weil erstens, ich stimme dieser Person zu, dass dieser Beitrag von Spiegel TV auf jeden Fall fahrlässig ist,
ja,
so einer jungen Person der Öffentlichkeit so auszusetzen.
Ja.
Da warst, hast du auch letzte Woche weiter gedacht als ich, weil ich habe mich erstmal über ihn aufgeregt, bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe, ob das jetzt cool ist. Weil Spiegel TV natürlich genau weiß, was da jetzt für eine Maschine ist.
100%.
Hochläuft.
Man merkt in der Doku richtig, dass die schon wissen, was passieren wird. Mhm. Und man merkt in der Doku richtig, dass die da mit einer riesigen Lust, wie bei aller, bei jeder Spiegel-Doku, zerren die da. Am besten sind natürlich die Spiegel-Dokus über so, über die Clan-Familien, die dann auch einfach irgendwen vor die Kamera zerren. Und dann halt, wie gesagt, diese Pennymark-Doku. Spiegel TV wirklich. Einfach ein wirklich schreckliches Format, muss man einfach mal so sagen.
Ja, voll. Und darüber hatten wir ja auch gesprochen. Und was mich aber so ein bisschen, was ich so ein bisschen schwierig fand, waren diese Diagnosen, also die ich zweimal in meinen Nachrichten bekommen habe, wo halt stand, es ist doch offensichtlich, dass diese Person autistisch ist und das ganze Internet ist sich ja einig. Und dann habe ich auch gefragt, was ist denn das ganze Internet? Also dann schick mir das gerne, dann würde ich mich gerne darüber belesen, weil ich habe nicht so viel Ahnung von Autismus und ich kann keine Ferndiagnosen stellen. Da gab es dann auch keine Belege dafür. Also es waren wahrscheinlich Menschen, die sich deutlich besser auskennen mit Autismus als ich, die da vielleicht Dinge sehen, die ich nicht sehen kann. Und das finde ich auch fair enough, aber ich finde das trotzdem weird, eine Person so fern zu diagnostizieren und das dann auch für so entschieden zu verkaufen. Also anderen Leuten zu schreiben, das müsste man doch sehen, diese Person hat das, diese Person hat eine Behinderung. Ich finde das irgendwie so übers Internet schwierig. Lass uns doch einfach darauf einigen, dass das einfach nicht cool ist, dass Spiegel TV den so ausliefert,
ja,
den Leuten. Auch uns, die dann darüber sprechen. Aber oder ich weiß, oder sehe ich das falsch?
Du hast recht. Ich finde auch so, diese Ferndiagnosen übers Internet finde ich immer ganz, ganz weird und auf eine Art übergriffig, weil du kennst diese Person aus diesem Videoausschnitt. Also woher willst du diese Diagnose, die ja auch bei so TherapeutInnen und PsychologInnen durchaus ein bisschen länger braucht als eine Spiegel-TV-Doku. Und vor allem, es macht ja diese Person, man hat ja nicht erst mit einer wie auch immer gearteten Krankheit, so sie denn existiert, ein Recht darauf, geschützt zu werden vor einem Shitstorm, der komplett einberechenbar ist. Und man kann sich auch wie ein komplettes Arschloch verhalten und hat trotzdem ein Recht darauf, nicht der Öffentlichkeit bloßgestellt zu werden mit so einem einberechnendes, das wird einfach körperliche Konsequenzen für ihn haben.
Ja.
Und hatte es ja auch in der Woche.
Ja, und man kann an der Stelle auch differenzieren, egal warum er so ist, wie er ist, darf man ja trotzdem sagen, dass man es nicht cool findet, wenn da ein armer Dönermann irgendwie gerade für 5 Minuten sein Auto auslädt und irgendwie da seine Sachen für seinen Dönerladen rausholt und das Auto in dieser Sekunde falsch parkt für 5 Minuten und er dann da hinkommt und den anblufft und anzeigt und der Dönermann muss dann da irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro für zahlen, dass man dann sagen kann, dass das irgendwie menschlich nicht cool ist von ihm und dass man das scheiße findet und penibel. Egal welcher Grund dahinter steckt, dass er sich in dem Moment so verhält, den wir nicht kennen können, weil wir es einfach nicht wissen. So, das ist einfach unseriös, irgendwas anderes zu behaupten. Man kann ja Vermutungen haben, aber wir werden es nicht wissen können. Kann man trotzdem sagen, dass man dieses Verhalten nicht cool findet?
Ich kann das bei Autismus überhaupt nicht einschätzen, aber ich weiß, dass man trotz psychischer Diagnosen und Probleme und Erkrankungen trotzdem noch verantwortlich und ja verantwortbar für sein eigenes Handeln ist und dass man auch trotz eines psychischen Problems, und da kann ich aus sehr sehr direkter Erfahrung reden, dass man es trotzdem hinbekommen kann, kein Arschloch zu sein. Also du kannst so eine Borderline-Persönlichkeit haben wie jemand, den ich sehr gut kenne, aber du kannst trotzdem verantwortlich dafür sein, kein Arschloch zu sein. Und also es ist ja auch richtig, dass man Menschen in Schutz nimmt, die mit psychischen Problemen, wie auch immer sie aussehen, zu kämpfen haben und dass man dann Rücksicht darauf nimmt. Aber ich bin gerade im Kopf noch bei Elon Musk. Bei Elon Musk ist es kommentieren immer Leute, wenn ich einen Witz über Elon Musk mache, mit so, nee, der hat Asperger und deshalb ist der so. Das kann gut sein, ich weiß es nicht, aber man kann auch mit Asperger kein größenwahnsinniges, menschenverachtendes Arschloch sein. Das bekommt man hin. Allgemein gesprochen, man ist immer noch verantwortlich für sich und sein Handeln und man kann sogar das Leben von Menschen nicht aktiv schlechter machen.
Ja, ich glaube, es kommen halt super viele Sachen zusammen. Also natürlich ist man verantwortlich für sein Handeln. Es gibt aber natürlich auch Ausprägungen von zum Beispiel psychischen Erkrankungen, wo einfach ein Punkt erreicht wird, wo man sich unsicher ist, was ist jetzt wirklich Persönlichkeit, was ist Charakter und was ist die Erkrankung. Und das macht es ja auch oft so schwer. Also da hat man ja auch, gibt es ja viele prominente Beispiele, wie auch zum Beispiel Kanye West oder so, an den jetzt wahrscheinlich viele bei diesem Thema denken. Und weshalb ich mich auch immer super schwer getan habe mit dieser Kanye West-Thematik, weil ich da genauso dieses schützende Gefühl habe. Weil ich glaube, dass wir ganz anders über Kanye West sprechen würden, wenn wir allgemein in der Gesellschaft ein breiteres Wissen und eine Enttabuisierung von psychischen, auch schwereren psychischen Erkrankungen hätten und besser verstehen würden, was da bei ihm passiert und was zum Beispiel bipolar als als Erkrankung, was das überhaupt bedeutet, was da alles mit. Also wir haben da überhaupt gar keine allgemeine Bildung drüber. Wir können uns da ja nichts drunter vorstellen. Und gleichzeitig, wo ich diese Empathie habe und mitfühle und mir denke, ich finde das ganz falsch, was da passiert, hat er halt einfach so viele krass problematische Dinge gesagt und getan. Und
man kann hier keinen so offenen Antisemitismus damit entschuldigen,
aber ich würde das einfach davon lösen und dann halt im Allgemeinen sagen, wir brauchen im Allgemeinen ein besseres Wissen und Verständnis und eine Enttabuisierung von noch mehr psychischen Erkrankungen als in den letzten 20 Jahren ist es, oder in den letzten 10 Jahren, seien wir ehrlich, ist es dann vielleicht Depression irgendwie ein Thema gewesen, was präsenter geworden ist und mehr enttabuisiert wird, wo sich mehr Leute was drunter vorstellen können. Panikattacken und so weiter. Also es gibt ja mittlerweile schon so ein paar Erkrankungen, wo Menschen sich was drunter vorstellen können und wo wir, die dann vielleicht klischeebeladen sind, aber wo auch jeder irgendwie jemand in seinem Umfeld hat, der das hat. Aber dann gibt es ja auch kompliziertere Krankheitsbilder, wo sich viele eben nichts drunter vorstellen können. Und ich glaube, dass das sehr gut wäre, wenn wir als Gesellschaft da einfach ein breiteres Wissen zu hätten. Und ich glaube, dass wir dann auch mit vielen Menschen anders umgehen würden. Und da gebe ich zumindest der Schreiberin dieser Nachricht recht, dass wir anders miteinander umgehen würden, wenn wir einfach besser über diese Krankheiten Bescheid wissen. Aber das wissen wir nicht, weil es halt krass tabuisiert ist. Und ja, weil es gesellschaftlich nicht angesehen ist.
Also ich glaube,
nicht als normal gesehen wird.
Ich glaube im Fall Kanye West, so eine gesellschaftliche Aufklärung und breite Akzeptanz, das ist ja etwas, was nicht in 3 Jahren passiert über Instagram Infoslides, sondern was so über Jahrzehnte in so eine Kultur hereinsickern muss und in so ein öffentliches Bewusstsein. Und ich glaube, um beim Fall Kanye West zu bleiben, da wäre es wie beim Anzeigenhauptmeister sehr schön gewesen, wenn es eine Person gibt, die eben nicht auf die Klicks und die geile YouTube-Money bei Spiegel TV ausgeht, sondern einfach mal kurz innehält und jemanden in Schutz nimmt und jemanden, auch wenn sich die Person gut vermarkten lässt, kurz mal so innehält und so, ist das gerade gut? Und das ist bei Kanye West so und beim Anzeigenhauptmeister.
Ja, voll. Und worüber ich auch gerade noch nachdenken musste wegen diesem Thema, dass mir Leute schreiben und sagen, es ist doch ganz klar, dass er das und das hat, wenn es für diese Person klar ist, meinetwegen. Aber ich denke da zum Beispiel an ein Beispiel aus einer journalistischen Arbeit, als wir die Doku über Xavier Naidoo gemacht haben. So, da gab es ja auch schon mehrere Versuche in der Öffentlichkeit, wo dann, das findest du ja häufig bei solchen Fällen, von Leuten, die dann zum Beispiel so krasse Schwurbler werden, wenn Leute sich das dann irgendwie erklären wollen, dass dann in irgendwelchen Interviews irgendwelche fragwürdigen PsychologInnen da irgendwie so Ferndiagnosen machen sollen. Ja, was glauben Sie denn, woran könnte das bei Xavier Naidoo liegen? Oder auch meinetwegen bei jemand wie Kanye West. Was glauben Sie, was könnte das für ein Krankheitsbild sein? Und das ist mega problematisch. Und ich kann aber aus der Recherche zu ihm sagen, Natürlich hat mich das Thema beschäftigt. Es hat mich nicht losgelassen. Natürlich habe ich mich gefragt, wie geht es dem psychisch und was ist da los? Und ich habe ja auch mit super vielen Leuten gesprochen, die ihn sehr, sehr gut kennen. Und ich habe ein gutes, breites Bild bekommen von seiner Persönlichkeit. Und natürlich habe ich mir diese Frage gestellt. Und ich hätte sie gerne beantwortet. Aber das schließt trotzdem aus, dass ich das irgendwie in die Berichterstattung mit einbringen kann, weil ich werde nicht einfach eine Psychologin fragen können, können Sie mir einmal sagen, was glauben Sie, was Xavier Naidoo hat? Das funktioniert so nicht. Dafür muss er erst, er hätte mit mir sprechen müssen, was er ja leider nicht getan hat. Ich würde das sehr gerne nachholen. Xavier Naidoo, wenn du das hörst, ich würde dich gerne nochmal interviewen.
Bei der nächsten Album-Promo.
Bei der nächsten Album-Promo. Lass uns ein bisschen Promo machen. Nein, Quatsch. Und zweitens, also weißt du, so wichtig ich das sehe und glaube, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben, psychische Erkrankungen mehr zu enttabuisieren, mehr darüber zu sprechen. Und ich das auch bei solchen Fällen, wie meinetwegen einem Xavier Naidoo sehe, wenn ich dann eine Doku über ihn mache und denke, ich würde das so gerne mit da einbinden. Es ist aber nicht wirklich möglich, weil ich kann nicht einfach sagen, ich glaube, er hat das und das und wir müssen so und so. Das funktioniert nicht, das ist unseriös.
Und es spricht ja jemanden von der Verantwortung auch nicht frei.
Nee, darum geht's nicht, aber es ist, das will ich einfach nochmal betonen. Sorry. Es geht nicht darum, ihn frei zu sprechen, sondern es geht darum, dass es eventuell in solchen Fällen und auch im Fall von Anzeigenhauptmeister und Kanye West ein Teil der Geschichte sein könnte. Und wir wollen ja immer das Ganze sehen. Ja. Aber es ist ein Teil, der sich sehr schwer erzählen lässt, wenn du eben nicht mit einer Psychologin sprechen kannst, die diese Person schon lange kennt und eine richtige Diagnose gestellt hat.
Und die hat dann vor allem auch ein Geheimhaltungs-
genau, ich meine jetzt so als Beispiel, ne, in Anführungszeichen, wenn es so wäre, aber in einer Utopie.
Ich möchte ein abschließendes Urteil fällen. Fuck Spiegel TV und ja, einfach nichts aus den Fällen der tragischen Internetprominenz des Drachenlords gelernt und einfach wie die letzten Arschlöcher jemanden vor die Kamera gezerrt,
das ich
offensichtlich nicht werden kann.
Ja.
Wirst du öfter mal ferndiagnostiziert?
Warte, ist das schon das Ende vom Follow-up? Weil da müssen wir noch einen Abbinder singen.
Follow-up! Ende.
Ja.
Ich werde öfter mal ferndiagnostiziert bei random Dinge. Also wenn ich so...
Von anderen?
Ja!
Also das passiert dir, was dem Anzeigenhauptmeister passiert?
Ja, halt überhaupt nicht im gleichen Maß oder nicht so öffentlichkeitswirksam. Aber so, wenn ich eine Insta-Story mache, wie ich gehe und dann schreibt mir jemand, ja, du hast eindeutig einen Senk- und Spreizfuß und so.
Ach so, sowas.
Fuck off, Alter. Und dann kommen so Nachrichten, ja, Sebastian, du hast ja auch offensichtlich ADHS und so. Was? Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Oder manchmal, wenn so meine Hände irgendwo zu sehen sind und dann ist so, ja, du hast ja auch offensichtlich Eisenmangel. Und so, hä, wie willst du denn das jetzt hier sehen? Lass mich doch bitte einfach in Ruhe. Oder so wirklich mein Gesicht fotografieren. Und dann schreiben mir Leute, ja, ich habe auch so eine deformierte Nase wie du. So, fuck, erst was? Lass mich doch in Ruhe.
Deformierte? Ja, so, das ist so eine nette Art, dich mit deiner Nase zu beleidigen.
Ja, so einfach eine Instagram-Antwort. So
eine professionelle Beleidigung.
Aua. Und auch so dieses, was ist denn mit deiner Nase passiert, als Antwort auf irgendeine Instagram-Story, so, was willst du jetzt für eine Antwort hören? Also, was könnte möglicherweise eine lustige Antwort darauf sein? Es können nur tragische Sachen passiert sein, wenn eine Nase wie meine schräg ist. Es können nur schlechte Sachen passiert sein, weil nämlich nur harte Gewalteinwirkung eine Nase verbiegt. Und es kann nur was Tragisches, du kannst nur eine scheiß Antwort darauf bekommen.
Was ich so lustig finde, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, warum du eine schiefe Nase hast. Und es ist mir auch irgendwie ein bisschen egal. Also jetzt bin ich interessiert, wo du das mit der harten Gewalteinwirkung gesagt hast, to be honest. Also jetzt würde es mich auch interessieren.
Ich habe mir die Nase 5-mal gebrochen. Und 4-mal würde ich erzählen, was passiert ist.
Okay, kannst du kurz einmal so einen Stichpunkt, einmal die 4 Gründe?
Sportunterricht, Handball, Schlittenfahrtunfall und einmal hat mir jemand versehentlich aber ins Gesicht getreten auf einem Trampolin.
Okay, gut. Ja. Aber ich würde halt niemals auf die Idee kommen, also wir sind befreundet und ich habe mir nicht mal Gedanken darüber gemacht. Und ich würde schon gar nicht auf die Idee kommen, wenn ich dir nur auf Instagram folge oder den Podcast höre, so, warum hat Sebastian wohl so eine schiefe Nase?
Warum hat er sich denn dafür entschieden?
Ich schreibe dem jetzt. Ja. Was, Sebastian, erzähl doch mal.
Bei meiner Nasenvergrößerung, die ich 2016 habe machen lassen, ist was schiefgegangen. Das ist eigentlich der wahre Grund, deshalb bin ich so aufgebracht.
Das ist aber wirklich leider ein Problem, solche frechen Nachrichten.
Ja, und also ich finde, das ist so, ich bin kein Typ, der jetzt großartig Wert auf so Etikette legt. Aber wenn dir etwas am Aussehen von jemandem auffällt und diese Sache kann nicht in 5 Minuten behoben werden, dann sprech's nicht an.
Ey, Pendant bei Frauen, immer fragen, ob man schwanger ist.
Alter.
Und das ist wirklich, also ich habe den Kommentar schon mal bekommen. Einmal an einem Tag, wo es mir auch richtig wehgetan hat, weil es war ein Foto, wo ich überlegt habe, ob ich es poste, weil ich mich unsicher mit dem Bild gefühlt habe, weil ich einen Blähbauch hatte. Und ich war so, nee, so sieht mein Körper halt aus und so sieht mein Bauch halt gerade aus. Und ich habe es gepostet, weil ich das Foto schön fand. Und dann hat halt ein Mann drunter kommentiert, ob ich schwanger bin. Und das ging halt so rein an dem Tag in diese Wunde, weil ich mich genau selbstbewusst dazu entschieden habe, ich möchte es trotzdem posten. Und das ist so übergriffig. Einfach so, nein, habt ihr mal einen Frauenkörper gesehen? So, da ist
die meisten
da ist
tatsächlich
eine ganze,
nein. Da,
die meisten wahrscheinlich, da ist eine Gebärmutter drin. Da muss Fett drüber sein. Das ist bei den meisten Frauen nicht gerade, außer man ist Caro Dauer. Aber dann isst man auch gar nichts. So, da wird Fett drumherum sein. Und das ist auch gut so.
Was ich ganz komisch finde, ist, dass so die leichtesten Komplimente über meinen Körper, mir als jemanden, der so sich zu viel mit seiner Körperform auseinandergesetzt hat in seinem Leben, die hitten dann so anders. Als mir können 1000 Leute schreiben, dass sie mich lustig, sympathisch, sonst was finden, aber eine Person, die mir dann auf einem Reel aus unserem Podcast schreibt, stabiler Bizeps. Das ist wirklich, diese Person ist so tief in meinem Gehirn drinnen.
Aber jetzt wirst du ganz viele Kommentare bekommen.
Ja, aber das ist das Geilste auf der Welt. Ja. Und wirklich, da ist so mein Bundesjugendspiele-Brain, der zusammen mit dem Elon Musk-Brain zusammengeschmolzen ist.
Aber darf ich sagen,
ist,
dass wir da eine Parallele haben, weil ich arbeite gerade an meinem Bizeps. Ich mache Sport seit diesem Jahr und ich will ja endlich mal eine Liegestütze schaffen. Mhm. Und ich fände es auch toll, wenn mir mal jemand sagt, stabiler Bizeps.
Ja, du musst öfter
also noch
mal so
kann man da, also, ja, wie du jetzt angibst mit deinen Armen gerade. Aber ich will auch einen stabilen Bizeps. Ich habe schon das Gefühl, gerade Sport macht was mit einem mentalen Mindset-Ding. Ich war gestern im Zug und habe meinen sehr, sehr wirklich schweren Koffer so über meinen Kopf gehievt oben auf diese Ablage, wo man den Koffer raufmacht.
Ja,
und ich war so richtig stolz. Normalerweise hätte ich den nämlich da reingeschoben, wo der so stehen kann. Mhm. Dass ich ihn über meinen Kopf rüber gestemmt habe, war vielleicht die Ausführung, war vielleicht nicht perfekt, aber ich habe es geschafft und ich wollte so richtig so Applaus kriegen von den anderen im Zug, dass ich so, aber habe ich leider nicht.
Das nächste Mal vielleicht. Vielleicht
hätte ich denen das noch erzählen sollen, haben sie das gerade gesehen.
Warst du in der ersten oder zweiten Klasse?
Erste Klasse.
Ja, siehst du, in der zweiten Klasse kriegt man Applaus dafür.
Meinst du, in der ersten Klasse ist es...
Würdest du lieber in der ersten Klasse sitzen oder in der zweiten Klasse mit einem Platz neben dir frei?
Hä, wie? Ob ich lieber in der ersten... Ach so,
ja, also,
erste Klasse.
Also ich würde nämlich immer zweite Klasse Sitz neben mir freinehmen. Das ist nämlich der maximale Komfort.
Weil?
Weil, also du hast ja dann viel mehr Platz für dich. Du hast diese zwei kleinen Tische, die so funktionieren, dass du da raumgreifend arbeiten kannst.
Ja.
Zwei Sitze nebeneinander in der zweiten Klasse ist der perfekte Komfort. Das finde ich wirklich so geil, weil dann kann man sich da so ein bisschen reinmummeln. Vielleicht kann man sogar... Also, das habe ich nicht gemacht, aber ich weiß, dass Menschen machen. Vielleicht kann man auch die Schuhe ausziehen und dann so auf diesen beiden...
Sebastian.
Nein, das mache ich wirklich nicht. Ich möchte das nicht.
Ich habe es wie deine Mama gerade gesagt.
Ja, wirklich wie meine Mutter. Aber wenn man es ganz arg genießen will, könnte man das tun. Ich mache es nicht, weil ich nämlich immer Angst habe, dass meine Füße stinken. Weil ich nämlich einmal auf so einer Klassenfahrt habe ich meine Schuhe ausgezogen im Bus und haben alle gesagt, wie sehr meine Füße stinken.
Oh, das ist für immer im Kopf drin. Ich fühle so... Ich hatte mal. Das ist meine Erinnerung.
Das Schlimme ist an sowas, was sich so ganz tief im Kopf, in Anführungszeichen Mobbing-Erfahrungen, was in dem Fall keine Mobbing-Erfahrung ist, sondern einfach nur stinkende Füße und ich wurde zu Recht gerügt. Aber das gräbt sich ganz tief, diese Unsicherheiten, die daraus entstehen, die graben sich ganz tief in dich rein.
Natürlich.
Und das Schlimme ist, die Leute, die, Hotz, deine Füße stinken, gesagt haben, die erinnern sich nicht dran. Und
ist
so demütigend.
Und das macht mich aber so sauer. Ich habe eine Erinnerung, an die ich mich bis heute, wo ich dran denken muss. Gar nicht, weil mich die an irgendwelche Sachen jetzt erinnert, sondern weil ich manchmal gerne wieder zurückreisen und den beiden Mädels eine reinhauen würde. Weil ich mir denke, wie kann man so ein fucking Arschloch sein? Ich weiß noch, ich hatte ein neues Oberteil, was ich so schön fand.
Ey,
das war so mit Blümchen drauf und Knöpfen. Und ich habe so gefühlt, ich habe mich so hübsch gefühlt an dem Tag. Und ich dachte einfach... Als Kind ballern doch so neue Klamotten einfach nochmal ein bisschen mehr als jetzt, weil man einfach denkt, Leute, ich habe was Neues an. Man überlegt den ganzen Abend, wie kombiniert man's.
Vor allem, wenn man das so, also das haben ja meistens die Eltern gezahlt, weil Kinder allgemein nicht dafür bekannt, viel Einkommen zu haben. und dann musste man so die Eltern davon überzeugen, dass man diese Jeans haben möchte oder dieses Shirt und so. Dann sagt die Mama, nee, aber das von die Shirts von Kaufland sind doch gut, wo groß Download draufsteht. Und dann ist man so, ja, aber irgendwie hätte ich in dieses T-Shirt geht, das vielleicht kostet 10 Euro mehr und dann ist es so, ah ja, komm Sebastian, passt schon.
Auf jeden Fall, ich hatte dieses neue Oberteil und ich bin, ich weiß noch, im Sportunterricht war das und ich habe mich irgendwie umgezogen oder so und wir waren glaube ich gerade fertig und dann saßen da zwei Mädels und die haben so zu mir gesagt so, Sarah, du könntest eigentlich voll gut aussehen, wenn du ein Umstyling hättest. Also das haben die so nett gemeint. Also weißt du, die waren so, also in Anführungszeichen nett, die waren so, wenn du ein Umstyling hättest, glauben wir, könntest du echt eigentlich gut aussehen. Und ich war so sauer, das haben die an dem, also die haben das ja konkret auf meinen Style bezogen. Ja. Und bis heute denke ich mir, es war ein Slay-Outfit, fickt euch. Wirklich fickt euch so sehr, da muss ich mal ausfallen werden. Wie kann man so sein als Kind? Warum ist man so? Warum ist man so böse?
Ich finde, das ist ein richtiger, so ein Highschool-Filmsatz. So ein
so Blair Waldorf in Serena.
Ja, genau. Also mit einem Umstyling würdest du richtig gut aussehen.
Ja, und dann gab es ein Umstyling. Und bei den Umstylings ist einfach das mal die Brille abnehmen. Ist immer Brille abnehmen und die Mädels haben immer Locken und die Haare werden immer geglättet. Ja. Übrigens auch sehr problematic Schönheitsbild des Westens. Mhm. Nach einem Umstyling wird niemand mehr Locken haben.
Ja.
Auch wenn es eine weiße Person mit Locken ist.
Einfach glatte Haare.
Ja.
Und was ist noch Teil eines Umstylings?
Brille und Zahnspange weg.
Brille und Zahnspange.
Und Mädchen müssen sich natürlich schminken und statt Hose einen Rock.
Ich war heute bei, ganz kurz zum Thema Zahnspange. Ich war heute bei der professionellen Zahnreinigung. Shoutout an meine Krankenkasse.
Ja, deswegen hattest du schlechte Laune, als wir uns für
ultra schlechte. aber glaubst, ich habe die Frage gestellt der Person, die meine Zähne gereinigt hat. Und ich habe gefragt, ob es sich das gut anfühlt, diese Zähne zu reinigen.
Und?
Ich glaube, sie hat nicht ganz verstanden, was ich von ihr wissen will.
Okay, gut.
Aber Ich irgendwie muss das doch geil sein mit so, also da sind ja viele Werkzeuge dabei.
Ich find's eklig.
Aber es muss doch für die ausführende Person geil sein, so ein Gebiss richtig sauber zu schrubben.
Nein, ich find's eklig.
Aber das muss sich doch genauso geil anfühlen, wie so, wenn man so eine Dusche sauber macht.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich find's trotzdem eklig.
Aber glaubst du nicht, dass das geil ist? Also das ist ja eine Person, die sich ausgesucht hat, in jemandes Zähnen rumzufuhrwerken. Was für mich... Das, da würde ich eine ferne Diagnose geben.
Meine Zahnärztin hätte, glaube ich, gesagt, ja, die liebt es richtig.
Das muss ich so geil anfühlen. Ja. Du gehst richtig so über einen Zahn mal drüber. Das muss ich doch irgendwie gut anfühlen.
Ja.
Gerne mal, falls ihr Zahnärztinnen seid.
Schreibt doch Sebastian mir bitte nicht.
Bitte mal schreiben, ob sich das gut anfühlt, weil ich möchte es so gerne wissen.
Wir haben
und noch bitte schreiben, was für gottverdammte Freaks ihr seid, dass ihr anderen Leuten die Zähne ziehen wollt. Viel Spaß noch.
Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
Ja. Endlich. Folgt mir auf Instagram.
Nein, nicht so.
Schade.
Folgt mir auf Instagram, da ist genug Follower. Also, wir kommen nochmal nach Köln. Wir machen ja eine kleine Tour dieses Jahr.
Mhm.
Die ist ausverkauft und wir spielen aber noch ein zweites Mal in Köln und zwar beim Here and Now Festival am 10. August in der Halle Tor 2.
So ist es. Und auf diesem Here and Now Festival gibt es noch ganz, ganz viele andere Live-Shows von ganz, ganz tollen Podcasts, zum Beispiel von True Love oder von meinem persönlichen Favoriten Geschichten aus der Geschichte oder zum Beispiel auch Eyes in the Dark. Und solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall, dabei zu sein.
Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau Here and Now Festival schreibt, das findet ihr in den Shownotes.
Man schreibt es wie hören.
Hören und jetzt.
Hören
Festival.
Und jetzt. Hören und jetzt.
Also hereandnowfestival.de.
Das ist wie in Succession, als sie diesen Slogan für den Nachrichtensender. We hear you.
Und dann stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
Und auch in die Shownotes.
Shownotes, ja.
Tschüss.
Werbung Ende.
Ich wollte mal die Klemmbrettmaus sein. Ich wollte nämlich eigentlich gerne noch mit dir über die Oscars
Klemmbrettmaus,
reden.
Klemmbrettmaus, Klemmbrettmaus.
Oh, ja. Habe ich jetzt einen eigenen Jingle?
Ja.
Einen nur für mich?
Ja, nur für dich.
Ach, toll.
Sie ist ein Star, sie hat den Bogen raus, meine Damen und Herren. Die Klemmbrettmaus.
Ja, können wir noch kurz über die Oscars reden, bitte? Weil wir haben das ja groß angekündigt. Also, wo fangen wir an? Erstmal Auftritt von Ryan Gosling. Hast du gesehen?
Ja.
I'm Just Ken.
Schön hat er getanzt, muss man
ist
lassen.
Toll. Ich finde den einfach toll.
Ich glaube, also es gab ja eine Zeit in den 10er Jahren, in der Neil Patrick Harris jede Preisverleihung mit so einer Musical-Nummer eröffnet hat und es auch immer fantastisch gemacht hat.
It's Giving That, ja.
Und ich glaube, demnächst wird Ryan Gosling wird der Musical-Typ der 2020er
Jahre. Du hast recht.
Also, was macht Neil Patrick Harris eigentlich im Moment?
Ich weiß es nicht.
Ich hoffe, dem geht's gut. Irgendwie ist es ein guter Typ, glaube ich.
Der ist mir so richtig egal, es tut mir leid. Ich habe da gar keine Meinung.
Der hat immer so schön getanzt. Das hat mir gefallen.
Ja.
Der hat mal die Video Game Awards eröffnet, wie mit so einer großen Musical-Nummer. Das habe ich letzte Woche erst entdeckt. Der hat mit einer großen Musical-Nummer die Video Game Awards eröffnet. Und es war halt so ein Videogame-Publikum da. Und die fanden natürlich diese Musical-Nummer alle nicht so geil und haben auch so ganz verhalten applaudiert. Und dann hat er angefangen, alle seine Tänzer mit so einer Waffe zu erschießen. Und die sind umgefallen und Theaterblut. Und das fanden die da alle geil. Weiter bitte.
Ja, also Jimmy Kimmel hat den Eröffnungsmonolog gemacht. Mhm. Und das interessiert mich natürlich nicht, weil ich selber Comedian bin, aber weil ich Moderatorin bin und weil ich das voll spannend finde, sich sowas anzuschauen und zu gucken, wie die Leute das machen. Und erstmal muss ich sagen, ich finde, er hat das sehr sympathisch und gut gemacht, vor allem, weil wir jetzt ein paar Mal über so Eröffnungsmonologe geredet haben in letzter Zeit und es ja so ein, zwei Ausfälle gab, wo dumm gegenüber Taylor Swift und dem Barbie-Film ausgeteilt wurde von Joe Coy oder wie auch immer der Typ heißt, den niemand kennt, Joe Coy. Und er hat das alles sehr charmant gelöst. Mhm. Und weißt du, was ich cool fand? Er hat offensichtlich eine politische Haltung, die eher in Amerika würde man wahrscheinlich auch sagen, woke ist oder demokratisch oder links oder whatever.
Ist ein Demokrat, ja.
Genau. Aber ich fand das irgendwie, also er hat zum Beispiel am Anfang, so ein Monolog besteht ja ganz viel darum, einfach aufzuzählen, wer alles da ist und dann irgendwelche Kommentare darüber zu machen. Und ich fand das smart, wie er damit umgegangen ist, dass ja viele Leute kritisiert haben, dass Greta Gerwig nicht als beste Regisseurin nominiert war. Da haben wir auch kurz drüber geredet, viele gesagt, oh, und wie kann das nur sein? Und erfüllt sich ja genau das, worüber sie im Barbie-Film gesprochen haben und eigentlich hätte sie ja das Recht darauf. Und er hat es einfach nur kommentiert, indem er gesagt hat, Greta Gerwig ist heute auch da, die Person, wo viele Leute glauben, dass sie auch ein Recht auf die Nominierung als beste Regisseurin gehabt hätte. Punkt. Runter mit der Stimme, Applaus. Ja. Und das fand ich irgendwie, das hat mir total gut gefallen, wie er das gelöst hat, weil er hat nicht seine Meinung gesagt, sondern er hat einfach nur nochmal wiederholt, er hat es quasi einfach nur passieren lassen, dass es genannt wird. Mhm. Das fand ich irgendwie smart. Das hat mir gut gefallen, das ist nur so ein kleines Detail.
Ja, weil dann ist, das finde ich gerade in solchen feministisch angehauchten Diskussionen, feministisch angehaucht, weil natürlich Barbie nicht die Befreiung der Frau sein wird.
Das lasse ich mir von dir als Mann nicht erklären und auch nicht sagen.
Aber ich finde das irgendwie so, als jemand, der das früher auch viel gemacht hat, finde ich es immer peinlich, wenn man sich als Mann so als großer feministischer Fürsprecher inszeniert, weil man halt gerade als Jimmy Kimmel, der gerade die größte Veranstaltung der Welt moderiert, nicht die größte Veranstaltung, weil ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Dann könnte man ja auch sagen, so, Alter, warum lässt du dich nicht warum nimmst du da diesen Ort ein? Und stattdessen einfach andere sprechen zu lassen, indem er selbst spricht, finde ich smart.
Ja, und indem er das einfach so nur nennt. Das fand ich richtig toll. Das werde ich mir auf jeden Fall merken für das nächste Mal, wenn ich die Oscars moderiere.
Genau, finde ich gut. Was sind denn die deutschen Oscars?
Weiß ich nicht, die 1Live-Krone.
Der Preis für Popkultur.
Den habe ich schon moderiert.
Good for you.
Das war toll. Oh, und da habe ich dich sogar anmoderiert auf der Bühne.
Ja, toll.
Ich habe mir ein Video angeschaut, wo er begleitet wurde, wie er sich darauf vorbereitet auf diesen Monolog. Ja. Und da wollte ich mit dir drüber sprechen, weil du bist ja ein Comedy-Autor und ich bin ja eine Moderatorin. Und da kommen ja zwei Sachen zusammen. Mhm. Weil er ist ja ein Moderator im weitesten Sinne.
Ja.
Und in dieser Doku oder in diesem Beitrag waren viele Comedy-Autoren. Ja. Denn er hat ein Team von 21 Leuten, die mit ihm an diesem Eröffnungsmonolog geschrieben haben.
Da wäre ich gern drin gewesen.
21? Wärst du da wirklich gern drin?
Ja, aber nicht für die Gags schreiben, sondern einfach, um dabei zu sein, wie sehr die über ihn lästern. Das fände ich eigentlich cool.
Also im Video wirkte auf jeden Fall so, als wenn alles...
Ja, sobald die Tür zugeht.
Wusstest du, dass er mit seiner Frau auch bei ihm in der Redaktion arbeitet? Und ich glaube, ich weiß nicht, ich nehme an, sie ist Head-Autorin. Auf jeden Fall wird sie eine hohe Position in der Redaktion haben, weil sie ist seine Frau. Und er schreibt mit seiner Frau die ganze Zeit zusammen. Er war auch mit ihr im Interview und das fand ich total lieb irgendwie, weil, fand ich irgendwie
krass,
schön.
Krass, dass das funktioniert. Er
meinte auch, dass er sie manchmal nachts weckt, wenn ihm ein guter Witz einfällt. Das klingt mega nervig.
Ja, okay, aber das habe ich mit jeder Person, die mir jemals nahestand, auch gemacht.
Ja, und die haben...
Nichts ist geiler, als, glaube ich, so von mir geweckt zu werden, weil ich noch einmal mein Handy gehe, weil ich mir einen Gag aufschreiben
weil
möchte.
Weil es so hell wird, das Gag, wegen dem Handylicht.
Auch so extrem laut Tastentöne an. Und dann das Fitter.
Auf jeden Fall, dieser Monolog geht, glaube ich, 10 Minuten Oh, correct me if I'm wrong. Längstens 20, aber ich glaube, der wird 10 bis 15
Minuten.
10
Minuten,
also ist wirklich nicht so lang. Er macht diese Eröffnung und er hat dafür
21 AutorInnen.
Ja, was? Okay.
21 AutorInnen.
Mit 21 Autoren, mehrere Monate krank. Dran geschrieben. Was hat er gesagt? Warte, ich habe es ihm aufgeschrieben. 5000 Gags hatten sie als Pool, aus denen sie dann quasi die besten Witze für den Monolog ausgesucht haben. Und das fand ich schon heftig. Da dachte ich so, ganz im Ernst, darf ich auch mal kurz größenwahnsinnig sein?
Ja,
wenn ich 21
ja.
Autoren hätte und die monatelang 5000 Gags sich überlegen, dann könnte ich auch einen richtig geilen Eröffnungsmonolog machen. Ich will sagen, erstens, er hat es mega nice performt. Ja. Ich kann das nicht, ich bin keine Comedian, aber da dachte ich mir so, das ist ein gutes Beispiel dafür, was Ressourcen dir ermöglichen können. Weil natürlich hat er dann einen mega nice Monolog mit den Möglichkeiten.
Also, da müssen bessere Gags drin gewesen sein als das. Also nicht, weil es schlecht war.
Dachte ich dann so, auch, weil dafür
so geil
das,
ist es nicht.
Weil es war gut, ja. aber ich würde, er hätte einfach nicht erzählen sollen, dass er mit 21 Autoren 5000 Gags geschrieben hat. Weil dann hätte ich gedacht, oh, mega nice, hat er wahrscheinlich mit seinen zwei Autoren irgendwie monatelang dran gearbeitet oder so. Und jetzt so 5 Monate lang 5000 Gags.
Also,
na, dafür ist es dann, wird es dem gerecht? I don't know.
Also ich habe noch nie eine Oscar-Verleihung Gags geschrieben. Ihr kennt alle Gags, die ich hier geschrieben habe. Die kann man alle abrufen. Und ich möchte auch nicht größenwahnsinnig sein. Aber wenn ich solche Sachen sehe oder auch Sitcoms sehe oder Late-Night-Shows sehe, dann ist schon in meinem Kopf so im Hintergrund, wäre ich auf diesen Gag auch gekommen. Und manchmal, also manchmal weiß ich einfach, okay, auf diesen Gag wäre ich nicht gekommen. Das ist dann einfach so, da wäre ich nicht drauf gekommen. Da kann ich den Gedankenprozess nicht nachvollziehen. Aber bei der Rede, muss ich sagen, da kann ich den Gedankenprozess bei jedem Gag nachvollziehen,
ja,
wie das
voll.
Funktioniert hat.
Fand ich nämlich auch.
Und
also,
das
und trotzdem,
gibt mir ein empowerndes Gefühl.
Aber um nochmal die Größenwahnsinnigkeit wieder ein bisschen runterzuschrauben. Ich fand, also was so gut daran war, er performt es schon
gut.
Aber
auch perfekt.
Ich würde jetzt
dafür
nicht sagen,
geeignet.
Dass er ein überdurchschnittlich krasser Performer ist, aber er macht es einfach richtig solide amerikanisch, wie es halt dahin, also genau das, was man halt erwartet.
Ja, genau.
Es ist einfach perfekt.
Ja.
Und trotzdem wenigstens sympathisch und kein Arschloch, das finde ich auch gut. Also der hat so echte Lachfalten um die Augen. Das finde ich schön. Und der wirkt wirklich halbwegs nett. So.
Das finde ich, haben so Late-Night-Hosts im deutschen Fernsehen. Ohne jetzt zu sehr beleidigend werden zu wollen, aber so Olli Welke zum Beispiel oder Harald Schmidt, diese ganze lange Tradition, Stefan Raab, Sebastian Puffpaff, diese ganzen Leute, das sind ja keine Menschen, die so als Sunny Boys und Everybody's Darling existieren, sondern das sind immer
eigentlich
so,
immer Leute, die man richtig ein Arschloch findet.
Ja, die so richtig, ja. die sich auch so ein bisschen so aktiv da reinlehnen. Auch der Name, den ich gerade nicht genannt habe, der lehnt sich da natürlich auch rein. Und so amerikanische Late-Night-Hosts, sei es Jimmy Kimmel, Fallon noch viel, viel mehr, aber auch so jemand wie John Oliver, die sind dann halt einfach so als nette Jungs einfach. Und das finde ich so interessant, dass das so eine andere Färbung von so Late-Night-Personalities ist.
Ja.
Auch übrigens Grisselmann und Stermann, diese beiden österreichischen Typen, bei denen ich in der Show war am Montag, die sind ja auch einfach so schlecht gelaunte Grantler, wie man sagen würde. Und das ist einfach, das existiert. Selten woanders so. Und das finde ich interessant.
Ja, und da merkt man aber, wenn man sich diese amerikanischen Sachen anschaut, wie angenehm das ist, auch mal jemanden zu sehen, den man einfach sympathisch findet. Und der wenigstens, okay, diese Authentizität, die es da gibt, ne, das ist alles in Amerika ja auch komplett kalkuliert. Und das ist ja auch eine geplante Authentizität, aber wenigstens ein bisschen so.
Aber gespielte Freundlichkeit ist ja immer noch Freundlichkeit.
Also besser als gar keine.
Ja, genau.
Ja, nee, das fand ich richtig, richtig schön. Aber ich wollte, er hat es auf jeden Fall sehr gut performt, so viel dazu. Und ich hatte viel Spaß dabei, das zu gucken. Und ich wollte noch sagen, dass er im Interview auch von dem Moderator darauf angesprochen wurde. Oder eigentlich so, es sollte, glaube ich, so eine kritische Frage sein, dass es ja schon erwartet wird. Ich meine, jetzt gerade sind bald wieder Wahlen in den USA und Trump hat sehr gute Chancen, dass ja schon erwartet wird bei den Oscars, dass das eine Person moderiert, die eben eher demokratisch ist als Trump-WählerIn.
Ja.
Und damit sollte er so ein bisschen so kritisch konfrontiert werden, wie er denn dann quasi politisch mit seiner Haltung in seinem Monolog damit umgeht. Und das fand ich auch irgendwie nochmal krass, dass das, dass das dann da so ein Thema ist. Also das, ich habe jetzt gar keinen so abgeschlossenen Gedanken dazu, aber ich habe mir da gar nicht vorher Gedanken drüber gemacht, dass das natürlich, klar, dann Jimmy Kimmel, für die ist dann da wahrscheinlich schon eine radikal linke Besetzung. I don't know.
Ja, es ist halt so sehr Mitte, so wie Demokraten halt sind. Die sind ja nicht links, die sind Mitte.
Ja, ja, genau, ja. Aber sie haben es als links bezeichnet. Und ja, das fand ich irgendwie auch nochmal interessant.
Ja, aber das, wir haben ja so eine, so wie in Amerika, so eine, die linken Eliten Hollywoods, die natürlich nicht existieren. Und das ist einfach riesiger Quatsch, der politische Bias von so Filmen. Da werden so Filme wie so Marvel-Filme werden als woke und links bezeichnet, weil auch schwarze Personen existieren dürfen. Und das reicht ja schon, während die Geschichte, die Marvel-Filme erzählen, einfach krank reaktionär ist.
Und deswegen fand ich das so absurd, weil wenn jetzt Barbara Schöneberger den Deutschen Fernsehpreis moderiert, keine Ahnung, was ist so ein großer Preis, den Echo oder so, den es nicht mehr gibt, wenn sie den moderieren würde, dann würde ja niemand in einem, das eine große Interview, wie bereitet Barbara Schöneberger sich vor, was dann auch mega viele Leute angucken, dann würde man sie ja nicht darauf ansprechen und sagen, ja, also bei Ihnen wurde sich ja für eine Person entschieden, die das problematisch findet, wenn Männer sich schminken und Nagellack tragen. Das ist Ihnen schon bewusst. Also da sind wir ja zum Glück politisch in Deutschland noch nicht.
Ah, aber ich glaube, was dort in Hollywood eben die linken Eliten Hollywood sind, das ist in Deutschland halt die Besetzung von so öffentlich-rechtlichen Sendeformaten. Und dann wird immer bei jeder Late-Night-Show, bei jeder neu angekündigten Format, wird dann so von irgendeinem News- oder Bildredakteur wird dann rausgekramt, was das für welchen Tweet gegen die Polizei diese Person mal gemacht hat.
Ja, das stimmt natürlich.
Und das haben uns ja, diese Version vom amerikanischen Kulturkampf haben wir erfolgreich importiert.
Aber wir sind noch nicht so weit, dass es in einem großen Interview, was fett ausgestrahlt wird, angesprochen werden würde, wenn jetzt eine BPOC zum Beispiel eine Sendung oder den Echo moderieren würde, dass dann gesagt wird, ja, du hast ja den Job nur bekommen, weil du schwarz bist. So stumpf ist es noch nicht.
Sicher?
Es wird eher versucht, Gründe zu finden, warum die Person zu politisch ist. Ja. Ich glaube, es wird noch so ein bisschen versucht, so mit einer guten Argumentation.
Okay, wird noch versteckt.
Ja.
Noch
aber interessant,
versteckt.
Dass es da halt auch einfach so einen weißen Moderator trifft, ne, der einfach so ein weißer Mann ist.
Bist doch für die Quote hier.
Ja, wirklich so. Ja, genau. In Amerika.
Der amerikanische Wahlkampf wird einfach aus so vielen Gründen unerträglich. Und es hört danach nicht auf. Es wird immer, auch das ist eine To-Do-Liste, die man abarbeitet und die hört danach nicht auf.
Ja.
Ja, weil danach beginnt der neue Wahlkampf. Und weißt du was? Er wird immer nur noch schlimmer.
Ja, es wird leider wirklich alles nur noch schlimmer. Dua Lipa nennt ihr neues Album Radical Optimism und ich will nur einmal kurz ein Statement dazu abgeben, dass ich das einen richtigen Kacktitel finde, weil sie in dem Videotrailer dazu sagt, also gibt so eine Szene, wo jemand vorschlägt, Radical Optimism, das ist doch eine coole Formulierung und sie ist so richtig so, und da merkt man manchmal, dass Stars auch einfach manchmal ein bisschen dumm sind, weil sie ist so, boah, heftige Form. Radical Optimism, so eine schöne Formulierung.
Das klingt wie ein Buch, das irgendwie...
Wie ein normales Buch, was bei Kiwi rauskommt.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt wie so ein Buch, das bei Kiwi rauskommt, von so einer ehemaligen Fridays for Future Aktivistin.
Ja, Radical Optimism.
Von Carla Remzma oder von Luisa Neubauer.
Okay, dann braucht es noch eine Weile.
Radikaler Optimismus.
Ja, finde ich irgendwie kacke. Und das Albumcover sieht auch einfach aus wie ein Foto aus ihrem Urlaub und das macht mich sauer. Und die Font macht mich auch richtig sauer.
Aber das ist doch...
Weiß ich nicht.
Was mich fontmäßig sauer gemacht hat, war die ganze Gestaltung. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe dazu keine Meinung. Aber die ganze optische Gestaltung des Filmplakats von Poor Things, das hat ausgesehen wie Tumblr 2012-Ästhetik. Wirklich, da muss man mal aufpassen.
Da tanzt sie so auf dem Bild,
ich weiß,
oder?
Nicht,
oder ist das
der
nur die
Font
Szene,
ist
wo sie
scheiße.
Tanzt?
Übrigens, das Beste...
Oh, ja!
Ist Kacke.
Ganz schlimmes Cover. Ganz,
das
ja,
sieht so scheiße
ja,
aus.
Ja, richtig scheiße.
Ja,
der
muss
Font,
man mal sagen.
Die Font, was auch immer, macht mich auch richtig sauer.
Übrigens, Ryan Gosling, den hast du garantiert schon mal geguckt, den Ryan Gosling SNL-Sketch über die Schriftart von Avatar.
Ah, ist das schon eine Weile her,
das
oder?
Das ist, glaube ich, 10 Jahre alt. Das war noch, als Avatar 2 nur entwickelt worden ist. Fantastisch, einer der besten SNL-Gags der letzten 15 Jahre, würde ich sagen.
Okay.
Ja, kann man
ist
sich
jetzt
anschauen.
Auch wieder bei SNL lustig. Ja. 10 Jahre später.
Ja.
Er wurde gerade angekündigt vorhin, glaube ich.
Ist er wieder da? Schön, finde ich gut.
Find ich auch schön.
Ich habe mal so eine Zeit lang versucht, aus jedem Jahrzehnt SNL so ein paar aus jeder Ära der Neubesetzung des Casts von SNL, dass ich versucht habe, da so ein paar Sendungen zu schauen, um zu wissen, wie sich diese Sendung verändert hat. Und erstaunlich wenig, muss man sagen. Und ich finde das so cool, dass es da so eine Sendung gibt, die immer wieder neu besetzt hat, wie so ein Fußballteam.
Ja.
Und dass man dann so dazu sieht und so das Personal verändert sich, aber du bleibst SNL-Fan.
Ja.
Und dann gibt es die Adam Sandler-Ära und die
ja, das ist toll.
Das finde ich
ist
cool.
Ist auch krass, dass es keinen richtigen Tube bei uns gibt davon.
Doch, es gab Samstagnacht live oder so ähnlich.
Ja, ach, komm.
Das wurde leider umgebringt.
Du erzählst uns dann nächste Woche von deinem Willkommen Österreich.
Ach so, Besuch, nee, kann ich schnell machen.
Ja?
Ja, okay. ich fand's cool, mal in einer anderen Show zu sein, und die ich nicht kenne. Und ich fand's,
ist auch einfach eine Late-Night-Show wie ZDF Magazin Royal oder
es,
wie?
Es ist klassischer Late-Night. Also die haben 20 Minuten, machen die ihr eigenes Programm, dann haben sie 20 Minuten Gast 1, Christina Stürmer. Der größte, also das ist der bestverkaufendste Star Österreichs. Irgendwie 11, ja unglaublich.
Verrückt.
Also das ist so das österreichische Äquivalent, was so wirtschaftlichen Erfolg angeht, zu Herbert Grönemeyer.
Krass.
Das ist wirklich krass.
Ja, wirklich krass.
Kommt aus einer Castingshow übrigens, wusste ich gar nicht. Sie kommt aus dem österreichischen Äquivalent zu DSDS. Wahnsinnig erfolgreich und ich fand sie auch sehr nett.
Okay.
Die war sehr nett.
Ja.
Und die haben zwei Gäste und mit denen machen sie jeweils ungefähr 20 Minuten. Und das war, ich fand es bestürzend, wie ähnlich sich, also ich war jetzt bei Studio Schmidt mit dir, ich war bei Late Night Berlin mit dir, ich war beim ZDF-Magazin viel, ich war jetzt dort, das ist meine vierte Late Night Show, bei der ich war, und es ist überall gleich. Die Stimmung ist überall gleich, diese leichte, einfach alles gleich, die Stimmung ist gleich, die Warm-ups sind gleich, es ist mega geil, dass ich das nicht unterscheide, egal ob das in Deutschland oder in Österreich ist, es ist überall genau gleich, fand ich toll. Es gab sogar die gleichen Snacks, Grissini und diese Softcakes.
Oh,
toll.
Das mit den Softcakes verstehe ich ja nicht, aber...
Grauenvoll, finde ich auch fürchterlich, würde ich mir niemals selbst kaufen, aber wenn sie da stehen, kein Problem, esse ich zwei von. Und es war nett, also kann man sich, glaube ich, in der ORF Videothek, warum auch immer die das so nennen, anschauen. Und das war cool. Das war nett. War einfach schön. Ich hatte eine richtig gute Zeit.
Klingt gut.
Kann auch sich auch die Sendung davor mit Teddy anschauen. Da war sehr
Teddy
cool.
Teddy lieben wir wirklich sehr.
Da ist Musik.
Der ist so witzig, Mann. Ich kann jetzt nicht mehr aufhören zu reden. Aber
er hat Musik rausgebracht.
Ja,
rausgebracht.
Das habe ich nicht ganz verstanden.
Das finde ich okay. Ja, ist, glaube ich, ein Problem, weil ich nicht genau wusste, ob es ein Gag ist.
Aber ja, ich glaube, das wussten viele nicht. Ja, es ist aber voll ernst gemeint. Ja. Ich glaube, der kann einfach machen, was er will, weil er macht, worauf er Bock hat.
Das sehe ich in meiner Zukunft auch noch, dass ich versuche, so ein Bandprojekt zu starten.
Oh, bitte mach das nicht.
In zehn Jahren.
Außerdem bin ich die Drummerin. Du kannst mir nicht alles nehmen.
Ja, aber vielleicht möchte ich ja noch mal singen. Kann ja mal passieren, dass ich singen möchte.
Ja. Okay, wir machen jetzt den Podcast zu. Danke fürs Zuhören. 5 Sterne uns geben. Wisst ihr, was ihr auch machen könnt? Ihr könnt auch diesem Podcast, vielleicht sage ich mal was Neues, ihr könnt dem Podcast folgen auch. Das wäre auch gut.
Ja, folgt dem Podcast.
Wenn Podcast folgt.
Und was ich an alle Männer, die hier jetzt noch zuhören, als Tipp geben möchte, hört euch mal den Podcast über Steve Jobs an bei Behind the Bastards. Was für ein schrecklicher Typ, und werft eure Steve Jobs Biografie weg, die garantiert bei euch im Regal
wirklich
steht.
Die ist Weirdos. Wirklich bei euch im Regal. I know it. Okay. Tschüss.
Tschüss.
Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.